Es ist Race Week in Bahrain. Ja, jetzt geht's wirklich Schlag auf Schlag. Japan ist gerade vorbei. Wir machen weiter in Bahrain und es gibt einiges zu erzählen zur Strecke, zur Historie, was das Ganze ausmacht. Und wir thematisieren so ein paar Geschichten, die natürlich sich jetzt auftun werden in dieser Woche. Und zwar zum Beispiel Max Verstappen. Der ist voll im WM-Kampf drinnen nach seinem grandiosen Sieg in Suzuka. Der Holländer ist wieder da, hat wieder zugeschlagen. Ferrari, der Patient aus Italien, vielleicht kommen die jetzt auch endlich mal ins Rollen. Und auch ein Kimi Antonelli, der wird von Rennen zu Rennen besser. Ist jetzt dann schon sein viertes, wird es werden in der Formel 1 in der Königsklasse. Und im letzten war er recht nah an George Russell dran am Schluss und ist ja auch hinter ihm dann in der Startreihe gestanden. Also da werden die Abstände kleiner und zwei Fahrer, die sich wünschen, dass die Abstände kleiner werden zu ihren Teamkollegen, vielleicht sogar nach hinten, also dass sie dann die Nummer 1 werden, das sind natürlich Lewis Hamilton und Carlos Sainz, zwei Fahrer, von denen wir wissen, dass sie richtig, richtig gut sind, von denen wir langfristig eigentlich oder zumindest viele auch erwarten, dass sie ihre Teamkollegen zumindest mal regelmäßig schlagen können. Noch sieht es da eher nicht so aus. Wir sprechen drüber. Dave, los geht's.
Auf geht's.
Lieber Dave, dann doch einiges, ne? Also sag mal, also Max Verstappen meldet sich im WM-Kampf zurück, ist schon mal so die Schlagzeile, die wir noch aus dem letzten Wochenende mitnehmen. Also ich finde es gut, ich habe mir das ja gewünscht. Wir zwei sind jetzt, muss man ja auch sagen, ist für die treuen Zuschauer im Kanal jetzt nicht die größten Verstappen-Fans, aber wir sind auf jeden Fall große Verstappen-Bewunderer, weil so einen Fahrer mitzuerleben in der Karriere, das ist natürlich was, finden wir zumindest, da schlägt das Herz eines Formel-1-Fans eigentlich immer höher, wenn man dann noch gute Konkurrenz hat und die beiden McLaren-Fahrer zum Beispiel, die könnten ja besser nicht irgendwie da sein gerade, damit Max Verstappen ein bisschen was zu tun hat, dann geht da natürlich einiges. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass Ferrari schon auf dem Level ist oder vielleicht Mercedes. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber Dave, Verstappen im WM-Kampf drin, unter den Vorzeichen, dass jetzt die beiden McLaren-Fahrer auch gerade mitkämpfen. Das sind schon mal gute Nachrichten, würde ich sagen.
Ein Punkt liegt Max Verstappen gerade hinter Lando Norris in der WM-Wertung. Das hätten wir so nicht unbedingt gedacht. Ja, und weil du es gerade ansprichst, wir sind definitiv auch nicht diese Red Bull-Basher, zu denen wir gemacht werden öfter mal. Wir erkennen absolut neidlos an, was die Mannschaft geleistet hat, was sie leistet nach wie vor, genauso wie Max Verstappen. Aber wir sprechen genauso gerade raus, wenn da haarsträubende Dinge passieren. Und auch dafür ist Red Bull einfach gut. Immer mal wieder.
Leider.
Gerade in den letzten Wochen, was Fahrerentscheidungen angeht. Ich denke, das muss einander ja nicht ausschließen.
Aber Max Verstappen hält den Laden zusammen, das muss man ganz klar sagen. Ohne den würde das Ganze schon lange implodiert sein. Und das übrigens nicht nur mit seinen fahrerischen Leistungen, ich finde auch mit seinen diplomatischen, weil der Typ ist super intelligent. Das kann man nicht wegdiskutieren. Der hat erstmal ein großes Allgemeinwissen. Das muss man außerhalb, so wenn es dann mal hier und links und rechts mal, gibt es ja immer diese Quizzes, Grill the Grid und so von der Formel 1 selber. Da weiß der immer ziemlich viel, wenn es drauf ankommt. Und er drückt sich auch sehr, sehr clever aus und sagt dann trotzdem, wenn ihm irgendwas nicht passt. Also der ist schon auch jemand, der könnte vielleicht auch mit einem Diplomatenpass unterwegs sein, was übrigens, glaube ich, viele Formel-1-Fahrer zumindest früher gemacht haben. Da gibt es eine Geschichte mit Gerhard Berger und Ayrton Senna, da haben wir letztens auch drüber diskutiert. An anderer Stelle vielleicht mal mehr dazu. Lohnt sich auf jeden Fall, bei YouTube findet ihr das bestimmt.
ganz richtig, ja. Also er hält den Laden wirklich zusammen auf allen Ebenen und Red Bull kann wirklich froh sein, dass sie ihn haben. Wie lange sie ihn noch haben, ist wieder eine andere Geschichte. Gerüchte keimen da immer mal wieder auf, aber darum soll es gar nicht gehen. Er ist auf jeden Fall mittendrin im WM-Kampf und das im definitiv nicht besten Auto. Ob der Red Bull jetzt das zweitbeste Auto ist, ich denke, in Suzuka könnte man es sogar sagen. Ja. Red Bull war nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Er ist halt schwierig zu fahren, aber in den richtigen Händen ist er immer noch ein sauschnelles Rennauto. Trotzdem, ja, er hat definitiv letztes Jahr nicht das beste Auto gehabt. Er hat auch dieses Jahr nicht das beste Auto. Holt trotzdem gnadenlos wieder alles raus. Ja. Pole und Sieg in Suzuka hat niemand erwartet. Wie es in Bahrain aussehen könnte, na gut, da sprechen wir sicher nochmal drüber, ja, wie die Chancen sind. Ihr kriegt natürlich im Laufe dieser Woche auch noch eine Vorschau von uns, eine ausführliche Vorschau. Da beleuchten wir dann nicht zuletzt in unseren garantiert falschen Predictions die Podiums- und Siegchancen einiger Piloten. Aber es ist toll, dass die McLaren-Piloten auf jeden Fall einen externen Konkurrenten mindestens dabei haben. Ich denke, mittelfristig kommen aber auch noch einige mehr dazu. George Russell hat ja sehr gut ausgesehen in den ersten paar Rennen. Und auch die Ferrari kriegen ihren Stuff bestimmt auf die Kette. Lewis Hamilton hat gesagt in einem Interview, sie fahren aktuell mit einem Setup-Kompromiss. Und das ist, deuten viele Experten, und ich glaube, ich würde da mitmachen. Ja. Ich deute das genauso als, stille Bestätigung dieser Vermutung, die wir hatten, dass Ferrari ein bisschen höher fahren muss von der Bodenfreiheit her, als ihn eigentlich lieb ist. Es gab ja dieses Problem mit der abgenutzten Planke, Disqualifikation, ihr kennt es ja in China. Und da gehen sie jetzt auf Nummer sicher. Das kostet aber natürlich Performance, ja. Wenn man mit diesen Ground-Effekt-Autos auch nur 1-2 Millimeter höher fahren muss, um keine Risiken einzugehen, kostet das gnadenlos Abtrieb und Performance. Ich denke, Mercedes ist da durch die Phase durchgegangen. Auch Red Bull hat sich da an dieses Limit schon rangetastet. Ferrari probiert es dieses Jahr mal wieder mit einem anderen Ansatz. Sie müssen über Upgrades, denke ich, über neue Teile oder vielleicht über andere Setup-Ansätze schauen, dass sie, entweder das Auto doch ein bisschen tiefer fahren können oder dass sie die Performance irgendwo anders finden. Aktuell sind die Roten ein Stück zu langsam, um ganz vorne anzugreifen, ne?
Ja, so sieht's leider aus, muss man aus Ferrari-Sicht sagen. Alle anderen, die es mit McLaren und mit Red Bull halten, die werden sich natürlich freuen und darauf hoffen, dass Ferrari so lange wie möglich es nicht auf die Kette bekommt. Alle, wir drücken natürlich den Team schon die Daumen, dann wäre nämlich der WM-Kampf nochmal eine Ecke spannender. Und Ferrari ist einfach Ferrari, also den kann man zumindest mal gönnen, dass sie eine gute Rolle spielen. Haben sie ja eigentlich oft in den letzten Jahren auch geschafft, aber eben nicht konstant, und das scheint halt wieder jetzt mal so ein Jahr zu sein, wo sie es wieder nicht von Anfang an hinbekommen. Naja, wir schauen. Ob er ins Rollen kommt, der Ferrari oder die Ferrari oder ja, die Ferraristi. Wir schauen auch noch mal kurz auf Andrea Kimi Antonelli. Der lohnt sich auf jeden Fall weiterhin im Auge zu behalten, denn wir haben ja schon jetzt in den Highlights und den Fahrernoten, werden wir auch darüber sprechen. Der tastet sich anscheinend so ein bisschen an George Russell ran, und damit muss man ja auch nicht unbedingt oder war nicht unbedingt zu rechnen. George Russell ist ja, wir bleiben dabei, glaube ich, Dave. Einer, der von vielen weiterhin ein bisschen unterschätzt wird, weil einfach der Mercedes nicht so viel hergegeben hat und weil auch dann viele der Meinung waren, Hamilton hat es nicht mehr drauf in den letzten Jahren. Ja, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, denn Russell hat auch unabhängig von Hamilton immer wieder gezeigt, dass er es halt nach vorne schafft unter den richtigen Bedingungen und auch nicht mehr so viele Fehler wie früher, beziehungsweise fast fehlerlos fahren kann. Auch diese Saison eigentlich so ein Mini-Verstappen, wenn man es will. Er ist da, wo er sein muss oder wenn es was abzustauben gibt. Und klar, der Mercedes ist wahrscheinlich trotz allem nicht so gut wie der Red Bull, auch wenn er leichter zu fahren ist, sicherlich. Aber eben ist er im Extremfall auch nicht so schnell, in den meisten Fällen zumindest. Russell ist auf jeden Fall da, wenn es drauf ankommt. Und Antonelli jetzt nicht mehr so weit dahinter, zumindest in Suzuka, ist ja auch eine Strecke, die er kennt. Kennen wir ja auch von Liam Lawson so im Prinzip. Der hätte sich ja auch gewünscht, da im Red Bull nochmal Suzuka fahren zu dürfen. Racing Bulls ist es jetzt auch nicht so gut gelaufen, muss man leider sagen, für den guten Lawson. Ja, aber Antonelli, der ist einer von den Rookies, die, glaube ich, gut lachen haben momentan.
Auf jeden Fall. Der macht einen sehr, sehr guten Job tatsächlich. Ich kann mir an keinen richtigen Fehler erinnern von ihm in dieser Saison bisher. Es haben ja viele auch bei unserer Umfrage vor der Saison viele gemutmaßt, dass er dann wirklich ein Crash-Pilot sein würde und viel Schrott produzieren. Das war natürlich extrahiert aus dieser einen aus diesem einen Training in Monza, wo er dann wirklich nach wenigen Minuten schon das Auto in die Bande gesetzt hat, weil er einfach, viel wollte. Das war, ein bisschen voreilig, das haben wir auch immer schon gesagt. Wir haben schon erwartet, dass er sich sehr ordentlich schlagen wird. Dass es aber so gut wird, habe ich jetzt persönlich auch nicht erwartet. Er hat jetzt in allen drei Rennen gepunktet bisher in diesem Jahr. Wie gesagt, keine großen Fehler. In Suzuka konnte er schon Führungskilometer sammeln und hat sich die schnellste Runde geholt übrigens auch. Auch das ein Novum, da ist er der Jüngste ever, der eine schnellste Runde geholt hat. Was in Bahrain möglich sein wird für ihn, müssen wir natürlich gucken. Die Strecke kennen ja alle Piloten mittlerweile wie ihre Westentasche. Seit vielen, vielen Jahren wird in Bahrain überwiegend getestet. Ist eine sehr spezielle Strecke tatsächlich, aber zumindest was das Thema Streckenkenntnis angeht, haben die Rookies da keinen eklatanten Nachteil zumindest. Alle haben da schon etliche, 100.000 Kilometer abgespult. Das sollte schon passen. Und mehr 100.000 Kilometer sollten auch die beiden Neuen in ihren anderen Teams abspulen, oder? Carlos Sainz und Lewis Hamilton tun sich nach wie vor ein bisschen schwer.
Ja, Bei Hamilton ist es so, da der fährt Leclerc weitgehend noch hinterher, ist aber halt immer noch diese Eingewöhnungsphase, die wir auch bei Sainz sehen. Beide sind ja auch nachweislich Fahrer, die wirklich schnell unterwegs sind. Sainz war ja praktisch gleich gut verglichen mit Leclerc letzte Saison. Die haben am Ende einen Punkt, glaube ich, war es Unterschied. Oder zumindest mal, ich weiß gerade gar nicht mehr auswendig, ich müsste jetzt mal drauf schauen. Zumindest mal die letzten 6 Rennen waren es dann, glaube ich, nur noch ganz, ganz wenig oder gleich. Die waren super nah auf jeden Fall beieinander. Und wenn es dann mal doch nicht so war, dann war meistens irgendwie Pech dabei. Fehler hat er auch eigentlich so gut wie keine gemacht. Momentan aber Sainz irgendwie wirklich so der Ritter der traurigen Gestalt in Suzuka auch mit vielen Frustmanövern da irgendwie zickzack gefahren, irgendwie um nicht überholt zu werden. Mehrere Verbremser in der Schikane gehabt. Also der hat gerade nicht so wirklich Bock, lustigerweise. Strafe aber auch
hat er sich noch geholt in Suzuka, ne?
Auch das kommt noch dazu. Mhm. Und Albon ist aber auch nicht so happy. Das ist irgendwie auch so eine Parallele, die man zu Leclerc ziehen kann als Teamkollegen von Hamilton. Hamilton und Leclerc, die zoffen sich auch regelmäßig, zoffen ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber sind ein bisschen genervt dann irgendwie von ihren penetranten Renningenieuren, die sie da mit zu viel Info oftmals versorgen und mit zu viel gut gemeinten Ratschlägen. Das wirkt dann manchmal unharmonisch. Ich glaube, das ist aber eben einfach dem Eifer des Gefechts geschuldet. Ja. Aber von wem wir das eigentlich nicht kennen, und das hat mich heute echt so ein bisschen gewundert, als ich Albon da am sogar Fluchen habe hören, der war so richtig angefressen, was seinen Renningenieur anging in Suzuka. Da muss er vielleicht sogar im schlimmsten Fall Strafe zahlen. Wahrscheinlich ist das Ganze auch schon raus zum Zeitpunkt, wo wir dieses Video rausgeben. Aber das sind so Töne, die man so eigentlich nicht kennt, obwohl Williams ja eigentlich wirklich gut dabei ist. Und deswegen, ich will diesen Sektor jetzt gar nicht zu weit aufmachen. Aber Albon zeigt, wie es geht. Auch Leclerc zeigt, wie es geht. Beide vielleicht auch nicht so happy, wie sie sein könnten insgesamt mit dem Auto. Aber Teamkollegen Sainz und Hamilton, die haben das Nachsehen und werden hoffentlich so langsam dann auch immer besser ins Rollen kommen. Momentan sind sie aber auf jeden Fall diejenigen, die noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen haben.
Carlos Sainz hat sich selber ja auch einige Rennen Zeit gegeben. Er hat gemeint, er braucht, 5 bis 8 Rennen hat er selber als Zeitraum genannt, um sich mit dem Auto, mit dem Team zu akklimatisieren. Ab dann, also ich denke, man kann rund nach einem Drittel der Saison sagen, wähnt er sich selber auf einem guten Level und möchte dann vorne mit angreifen. Ich denke, es wäre durchaus legitim und gerecht, ihm die Zeit einzuräumen. Ich denke mal, Hamilton wird es ähnlich aussehen. Das ist jetzt öffentlich nicht bekannt, wie viel Zeit er sich da gibt. Er hat mit seinen Sprinterfolgen in China auch schon bewiesen, dass er grundsätzlich natürlich zur Stelle ist, wenn das Auto passt.
In der Quali war er ja auch in Suzuka eigentlich genauso schnell, bis ganz kurz vor Schluss im Vergleich zu Leclerc. Ja. Also knapp.
Es fehlt jeweils nicht viel auf jeden Fall, aber auf die beiden müssen wir auch in Bahrain wieder ein Auge haben und ja gucken, wie sie sich in Relation zu ihrem Teamkollegen erschlagen werden.
Streckeninfos, Dave.
Haben wir. Damit kommen wir auch schon tatsächlich zum letzten Segment in diesem Video. Der Track Guide. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn. Auch zu Bahrain haben wir natürlich alle Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken und alles dabei für euch. Ganz kurz im Schnelldurchlauf heute. Der Bahrain International Circuit ist 5,412 Kilometer lang. Zumindest die Grand Prix-Variante, die befahren wird hier. Das mündet in 57 Rennrunden und einer Renndistanz von 308,238 Kilometern. Der Rundenrekord, das ist ein Kuriosum tatsächlich, der stammt in Bahrain immer noch aus dem Jahr 2005. Das ist kein Fehler. Ein gewisser Pedro de la Rosa, den ihr vielleicht noch kennt, hat hier bis heute die schnellste Rennrunde gefahren. Damals im McLaren übrigens. So kann es gehen, ja. Ich glaube, er glaubt selber nicht, dass er diesen Rundenrekord immer noch hat. Mal schauen, ob er fällt an diesem Wochenende. Könnte sein, mal sehen. 15 Kurven gilt es zu bewältigen auf der Strecke. 6-mal geht es nach links, 9-mal rechts rum. Sind ein paar sehr, sehr schwierige Passagen tatsächlich dabei. Kurve 8-9, die Kombination ist sehr knifflig. Gibt ein paar harte Bremspunkte auf jeden Fall, ein paar schnelle Kurven, ein paar langsame. Ist grundsätzlich ein einigermaßen repräsentativer Kurs. Geht unheimlich auf die Traktion, ja, Reifen, das ist gefragt, Hinterreifen leiden vor allem wie die Sau. Wir haben sage und schreibe 3 DRS-Zonen, eigentlich jedes Stück, das einigermaßen gerade ausgeht, fast jedes Stück, ist eine DRS-Zone. Gibt gute Überholmöglichkeiten, in Kurve 1 rein, nach einer DRS-Zone ist gut. In Kurve 4 kann man sehr gut überholen. Kurve, oh Gott, was ist es denn? 8, 9, 10 müsste es sein, 10, 11. Das ist auch eine harte Bremszone am Ende einer DRS-Zone. Gibt einige Möglichkeiten in Bahrain, da sollten wir gutes Racing sehen können. Das haben wir schon in der Vergangenheit gesehen, ich verrate euch gleich wann. Den ersten Grand Prix in Bahrain gab es 2004, damals noch als Tagrennen. Mittlerweile fahren wir hier nachts 21 Formel 1 Rennen bisher. Davon hat Lewis Hamilton rekordverdächtige 5 gewonnen, er ist da Spitzenreiter. Ferrari ist bei den Teams am erfolgreichsten, 7 Erfolge für die Scuderia. Und im letzten Jahr hat Max Verstappen gewonnen.
Wer sonst?
In Bahrain. Wer sonst, ja. Es kommen dann im Laufe der Saison sicher noch ein paar andere Sieger. Das war letztes Jahr zum Glück ein bisschen gemischter als die Jahre davor, immerhin. Ich hatte es angesprochen, Reifenverschleiß ist zwar insgesamt mittel, aber der Asphalt ist sehr rau und die Hinterreifen leiden ordentlich. Traktion ist gefragt, rausbeschleunigen aus langsamen Kurven. Entsprechend, naja, 1-2 Boxenstops ist wahrscheinlich im normalen Rahmen. Wir haben für Suzuka 2-3 Stops erwartet, weil Suzuka auch eine Strecke ist, die unheimlich auf die Reifen geht. Die Teams haben uns überrascht. Es war im Großen und Ganzen jeder fast auf einem Einstopp unterwegs. Der neue Asphalt in Suzuka und die kühleren Temperaturen haben da beigetragen dazu. Wie es in Bahrain läuft, schwer zu sagen, ehrlicherweise. Die Teams werden sicher Daten haben. Ob man da mit einem Stopp durchkommt, na, wahrscheinlich ja. Das schaffen die meisten Teams mittlerweile auf fast jeder Rennstrecke. Die Rufe nach Pirelli und vielleicht etwas weicheren Mischungen habe ich hier und da in Kommentarspalten schon vernommen. Wäre schön, wenn strategisch ein bisschen mehr Varianz herrschen würde. Vielleicht wird der Bahrain zu den 2-Stopp-Rennen mal sehen. Bremsverschleiß ist vielleicht auch noch ganz interessant. Der ist sehr hoch. Ich habe es schon angedeutet, es wird ein paar Mal richtig hart runtergebremst von ziemlich hohen Geschwindigkeiten. Wir hatten auch den ein oder anderen Bremsdefekt schon in Bahrain. Darf man nicht unterschätzen. Und im Großen und Ganzen war es das mit den Zahlen, Daten, Fakten. Pirelli bringt die 3 härtesten Reifenmischungen mit, genau die gleichen wie nach Suzuka. Dementsprechend sollte das wahrscheinlich wirklich auf einen Stopp hinauslaufen. Schauen wir mal. Ich habe euch versprochen, es gab gutes Racing in der Vergangenheit. 2014 zum Beispiel gab es in Bahrain ein tolles Rennen. Mercedes interner Krieg war damals. Ihr wisst es, 2014 wurden die Hybridmotoren eingeführt. Mercedes war allen haushoch überlegen. Nico Rosberg und Lewis Hamilton bekriegten sich dann in einem sehr sehenswerten Rennen. Überholten sich mehrfach hin und her. Das wird von vielen so gedeutet als der Ursprung dieser Fehde zwischen den beiden. Und nettes Randdetail hier, es gab in diesem Rennen eine Safety-Car-Phase. 2 Runden nach dieser Safety-Car-Phase und in diesen 2 Runden haben sich Rosberg und Hamilton hart bekämpft. Trotz ihres Kampfes hatten sie nach 2 Runden schon über 7 Sekunden Vorsprung auf den Drittplatzierten. Das war damals, glaube ich, Perez in Force India. So hart überlegen waren die damals. Also das war wirklich vom anderen Stern. Tolles Racing, schaut euch da gerne die Highlights an, das hat richtig Spaß gemacht. 2020 gab es auch noch ein sehr denkwürdiges Rennen auf dem Outer Circuit damals war das. Es wurden 2 Rennen in Bahrain gefahren, ihr wisst es, das war diese Pestzeit, diese unsägliche. Und ein Rennen war auf diesem Outer Circuit die kürzeste Strecke, die in der Formel 1 seit langer, langer Zeit, wenn nicht sogar ever, befahren wurde. Zumindest was die Rundenzeit angeht, unter einer Minute damals. Sergio Perez in Force India hat damals gewonnen, nachdem er nach Runde 1 auf dem allerletzten Platz war. Das war ein unglaubliches Rennen. Wer das nicht gesehen hat, schaut es euch unbedingt nochmal an. Wir hoffen natürlich, wie wir es immer tun, dass am kommenden Wochenende auf der nächsten Strecke, in diesem Fall Bahrain, wieder Großes passiert. Ja, wird nach Suzuka jetzt eigentlich auch mal wieder Zeit. Die ersten 2 Rennen der Saison waren großartig. Suzuka war ein bisschen ein Downer. Also Bahrain möge bitte liefern. Und wann ihr einschalten müsst, um nichts zu verpassen, das verwehrt euch Sebastian noch.
Ja, und dieses Mal müsst ihr endlich nicht mehr früh ausstehen, sondern ihr könnt das Ganze entweder wahlweise, je nachdem wann eben die Session startet, mittags oder dann am späten Nachmittag anschauen. Also freies Training 1 ist am Freitag um 13.30 Uhr, freies Training 2 um 17 Uhr, am Samstag geht es weiter mit dem dritten freien Training um 13.30 Uhr, mit der Qualifikation um 18 Uhr, also pünktlich zum Feierabend sozusagen. Und der Ja, gut, Samstag ist ja hoffentlich, muss niemand von euch arbeiten. Also von daher, Feierabend war da ein bisschen vielleicht in die falsche Richtung gedacht. Aber dann am Sonntag 17 Uhr dann der Grand Prix. Also das sind doch Zeiten, zu denen man ganz gut Formel einschauen kann. Dann lasst uns doch einfach mal wissen, wie ihr die Themen seht. Was erwartet ihr auf der Strecke? Geht der WM-Kampf genauso weiter, wie wir es uns das vorstellen? Vor allem versus McLaren versus Red Bull.
Verstappen.
Verstappen eigentlich. Vor allem, vielleicht findet ja Yuki Tsunoda ein bisschen besser in Tritt. Oder könnten die Ferraris dann vielleicht dann doch endlich mal irgendwie so langsam ins Rollen kommen? Lasst uns allgemein in den Kommentaren wissen. Bleibt uns gewogen und dann hören wir uns und sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.
Bis dann. Ciao.